SWR 2 Hörspiel.
Hallo und willkommen zu unserem Podcast Saal 101. Mein Name ist David Mayonga und ich werde euch durch das 24-teilige Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess begleiten. In dieser Folge geht es um Vorgänge, die einen sprachlos und wütend machen können. Der ehemalige V-Mann-Führer Andreas Temme, der sich während des Mordes an Halid Yozgat zur Tatzeit am Tatort befunden hatte, wird während des Prozesses 6-mal gehört und von Richter Götzl intensiv und kritisch befragt. Auf Anträge der Nebenklagevertreter der Familie Yozgat hin werden auch Zeugen aus dem Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz gehört. Zu einer Reihe von Widersprüchen, in die sich Temme schon bei früheren Vernehmungen verwickelte, gehört, dass er den toten Halid Yozgat, der hinter dem Tresen im Internetcafé lag, angeblich nicht gesehen hatte, als er das Geld für die Internetnutzung auf den Tresen legte. Doch der Senat erklärte Temme für glaubhaft, was für viele überraschend kam.
Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 15. Beweisaufnahme Andreas Temme.
Zeuge Kriminalbeamter Michael S., BKA. Herr Temme war zunächst einmal tatverdächtig. Er war zur Tatzeit am Tatort und hat sich nicht bei der Polizei gemeldet. Herr Temme war Quellenführer beim Landesamt für Verfassungsschutz Hessen. Wir haben seine Kontaktdaten ausgewertet, aber keine Bezüge zum NSU oder dessen Umfeld feststellen können. Bei den Eltern wurden bei einer Durchsuchung Schriftstücke gefunden, Abschriften von Dokumentationen des Dritten Reichs. Temme war im Dorf als kleiner Adolf bekannt. Ein Kollege, mit dem er in Offenbach gearbeitet hat, sagte aus, Temme sei eher Mitte-Links orientiert. Temme hat angegeben, er habe keine rechte Gesinnung. Er hatte eine Waffenbesitzkarte mit 4 eingetragenen Waffen. Die Waffen hat er dann irgendwann selbst verkauft.
Anmerkung des Berichterstatters. In seiner ersten polizeilichen Vernehmung sagte Andreas Temme, Stammgast im Kasseler Internetcafé, in dem der Mord an Halid Yozgat am 6. April 2006 verübt wurde, zunächst aus, er sei an dem Tag nicht am Tatort gewesen, was er später berichtigte. Als Temme am Tag der Tat weder Vater noch Sohn Yozgat antraf, legte er nach eigener Angabe die Nutzungsgebühr fürs Internet auf den Tresen, zu einer Zeit, als Halid Yozgat bereits tot hinter dem Tresen lag.
Zeuge Andreas Temme, ehemaliger Verfassungsschützer und V-Mann-Führer. Anmerkung der Berichterstatterin, Deckname Alex. Götzl, wie kam es dazu, dass Sie das Datum, an dem Sie im Internetcafé waren, falsch zugeordnet haben? Zeuge, ich habe auf meiner Stempelkarte gesehen, am Mittwoch, den 5. April 2006, bin ich früher aus der Arbeit gegangen und habe dann falsch rekonstruiert, dass ich am Mittwoch im Internetcafé gewesen bin, nicht am Donnerstag, den 6. April. Götzl, das ist ja nur ein kurzer Zeitraum von Sonntag. Die Information und Ereignisse liegen nur ganz wenige Tage zurück. Ich habe da Schwierigkeiten. Was war denn an den anderen Tagen? Zeuge, ich war bedingt durch das Chatten auch in der Zeit vorher recht häufig im Café, teilweise auch tagsüber in der Pause. Ich hatte für mich gar keine Möglichkeit, das sicher zu prüfen. Leider war es auch so, dass ich mich gedanklich sehr schnell auf diese Erklärung zurückgezogen habe. Wir erwarteten unser erstes gemeinsames Kind und ich in einem Internetcafé chattend, ich hatte Angst um meine Beziehung und alles, was da kommen sollte. Götzl, hatte Ihre Ehefrau etwas dagegen, dass Sie ein Internetcafé betreten? Hatte Ihr Dienstherr etwas dagegen? Zeuge, dienstlich, war meine Befürchtung. Götzl, das ist subjektiv. Zeuge, einen objektiven Grund gab es nicht. Götzl, Sie waren darin geübt, Beobachtungen zu machen. Wie kann es da zu einer solchen Fehleinordnung kommen? Zeuge, bei Observationen liegt die Aufmerksamkeit auf einem ganz bestimmten Ziel. Die Tätigkeit war immer entsprechend zielgerichtet. Ich weiß sicher noch, dass Herr Halid Yozgat mir den Platz zugesichert hat. Ich weiß auch, dass ich nicht alleine in dem hinteren Raum war. Ich bin in das Café reingekommen, mir wurde der Platz an dem PC zugewiesen, ich habe mich eingeloggt, nach vielleicht 10 Minuten habe ich mich wieder ausgeloggt und wollte dann wegfahren. Wann waren Sie etwa dort? Ich habe wohl gegen 16:45 ausgestempelt. Der Weg war nur sehr kurz. Ich habe mich dann so gegen 16:50 eingeloggt und gegen 17:00 ausgeloggt. Der Platz war mitten im Raum. Es war der PC Nummer 2. Soweit ich mich erinnere, war ich wohl nur auf dieser Chatline. Ich wollte ganz trivial gucken, ob Nachrichten eingegangen sind und wohl auch noch welche schreiben. Waren noch andere Personen da? Ich weiß noch, ich war nicht alleine im Raum. Alles andere ist verwässert worden durch all das, was ich später noch erfahren habe. Götzl, haben Sie nicht in Betracht gezogen, zu warten, bis Herr Josgat wieder da ist? Zeuge, ich hatte leider den umgekehrten Schluss gezogen. Ich dachte, dass ich das Geld dahin lege und in ein paar Tagen frage, haben Sie das Geld gefunden? Gab's irgendwelche Termine, die Sie noch hatten? Ich wollte einfach nur nach Hause. Wir waren gerade umgezogen. Haben Sie beim Verlassen des Internetcafés noch irgendwelche Personen angetroffen? Nein, der Weg zum Auto war sehr kurz. Ich habe im Prinzip direkt vor der Tür geparkt. Sind Ihnen irgendwelche Blutspuren im vorderen Bereich des Internetcafés aufgefallen? Nein. Haben Sie irgendwelche Geräusche wahrgenommen? Aus der damaligen Erinnerung, nein. Ich weiß noch, dass ich das, was ich damals ausgesagt habe, wahrheitsgemäß gemacht habe.
Zeuge Kriminalbeamter Helmut W. Temme hat sich nicht als Zeuge gemeldet, wir haben ihn ermittelt. Wir haben eine Videorekonstruktion der Vorgänge im Internetcafé gemacht. Seine Version war sehr, sehr unglaubwürdig. Wir mussten sie hinterfragen. Für mich bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder er hat die Tat mitbekommen und verschweigt uns das, oder er hat irgendwas mit der Tat zu tun und verschweigt uns das.
Vertreter der Nebenklage Josgat. Wir widersprechen der weiteren Vernehmung Temmes, bevor nicht die gesamten Akten herbeigezogen wurden. Die Bundesanwaltschaft hat die Akten unvollständig vorgelegt. Sie seien insgesamt ohne jede Bedeutung gegen die hier verhandelten Taten. Diese Begründung macht deutlich, dass auch dieses Gericht eine vollständige Aufklärung der Tat zum Nachteil Halit Josgat nicht wünscht. Der Senat lässt eine Auseinandersetzung vermissen. Wenn er den Zeugen Temme als Tatzeugen und ehemaligen Beschuldigten vernimmt, ist Glaubwürdigkeit aufgrund aller Akten nötig. Der Senat darf jetzt nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Die Rolle staatlicher Stellen muss geklärt werden. Die Frage, ob staatliches Versagen dazu beigetragen hat, dass weitere Taten passierten, muss geklärt werden. Die gesamte Mordserie unterlag einem Wandel nach der Tat an Halit Josgat. Danach attackierten Täter Repräsentanten des Staates. Es steht nach wie vor die Möglichkeit im Raum, dass die Tat in Heilbronn verhindert hätte werden können.
Zeuge Michael S., Kriminalbeamter BKA. Temme führte insgesamt 6 Quellen, 5 aus dem islamistischen Bereich und eine aus dem rechten Bereich, das war Benjamin G. Den hatte er seit 2003 bei sich. Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen hat uns die Einsatzberichte zur Verfügung gestellt. Temme hat in seiner Vernehmung gesagt, er habe nur Berichte angefertigt, wenn von der Quelle verwertbare Informationen kamen. G. hat vor allem zur örtlichen Szene in Kassel berichtet. Es gäbe 3 Gruppierungen. Die Kameradschaft Kassel, eine nicht näher bezeichnete, um einen Markus E. und Sturm 18. Vom Informationsgehalt her kann ich das schwer bewerten. Es waren keine offensichtlichen Straftaten zu erkennen. Benjamin G. war kein Mitglied der rechten Szene mehr, sondern hat von ihr nur noch seine Informationen bezogen. Herr Temme ist nochmal als Zeuge vernommen worden. Dabei ist er grundsätzlich bei den Angaben geblieben, insbesondere, dass er vom Tatgeschehen in Kassel nichts mitbekommen habe, auch keinen Waffengeruch. Den NSU bzw. die Beschuldigten kannte er alle nicht. Von Benjamin G. habe er keine Informationen bekommen, die den Mordfall Halit Josgat betreffen. Anregung vom Vertreter der Nebenklage Josgat. Wir haben die Vernehmung von Benjamin G. beantragt. Es ist unglücklich, dass jetzt schon sein Vernehmungsbeamter dazu befragt wird. Götzl. Mir geht es eigentlich darum, ob es im Gespräch zwischen Temme und Benjamin G. um die Tötung Josgat ging. Zeuge. Nach dem Mord gab es laut Benjamin G. nochmal ein Treffen mit Temme, bei dem Benjamin G. Temme auf den Mord angesprochen hat. Temme habe nervös und ausweichend reagiert, was sonst nicht der Fall war.
Zeuge Benjamin G., ehemaliger V-Mann. Götzl. Es geht um das Jahr 2006 im Allgemeinen und speziell. Was können Sie berichten? Zeuge, im Jahr 2006 bin ich Informant gewesen. Mein V-Mann-Führer ist Alex gewesen. Unter diesem Namen kannte ich ihn damals. Götzl, was können Sie zu den Treffen mit ihm sagen? Zeuge, soweit ich mich daran erinnere, haben wir uns in diesem Jahr 8 oder 9 Mal getroffen, überwiegend in Restaurants in Kassel und Umgebung, und über rechtsradikale Treffen gesprochen. 2-mal war es auch ein Internetcafé. Ich sollte mich über die Hooligan-Szene oder Rechte im Internet schlau machen. Ich sollte ihm auch Bilder von ehemaligen Kameraden zeigen. Götzl, inwiefern hatten Sie Kontakt zur Szene? Zeuge, im Prinzip hatte ich mit den Rechten gar nichts mehr zu tun. Ich hatte noch Freunde, die in der Szene waren. Da habe ich halt Infos bekommen, wo was gestartet wurde. Es ist nicht nur um die Rechten gegangen, auch um Hooligans. So wurde ich ausgefragt, was ich an Informationen rübergeben könne. Vertreter der Nebenklage Josgat, es geht um den 26.04.2012 und um die Frage, ob das Landesamt für Verfassungsschutz an Sie herangetreten ist. Zeuge, wann? Vertreter der Nebenklage, kurze Zeit vorher. Zeuge, weiß ich nicht. Götzl, wissen Sie, wovon die Rede ist? Zeuge, nein, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Vertreter der Nebenklage zitiert, an diesem Tag bin ich von 2 Mitarbeitern aufgesucht worden, die mich auf die Vernehmung vorbereitet haben.
Zeuge denkt, es gehe um die heutige Vernehmung. Götzl erklärt, dass es um die polizeiliche Vernehmung geht. Zschäpe verfolgt aufmerksam, trinkt Wasser und amüsiert sich offenbar.
Vertreter der Nebenklage Josgat, haben Sie eine Abschrift der polizeilichen Befragung? Zeuge, nein, nicht, dass ich wüsste. Vertreter der Nebenklage Josgat, ich lese nur das vor, was Sie damals beim BKA gesagt haben sollen. Da steht, am 23.04.2012 bin ich von 2 Mitarbeitern vom Landesamt für Verfassungsschutz aufgesucht worden, die mich auf die Vernehmung ansprachen. Sie teilten mir mit, dass sie sich dringend mit mir treffen wollten. Zeuge, kann sein, es ist alles so durcheinander.
Zeuge Andreas Temmer, ehemaliger Verfassungsschützer und V-Mann-Führer. Antrag auf Vernehmungsgegenüberstellung, Begründung Wahrheitsfindung. Ismail Josgat, Vater von Halit Josgat, will Andreas Temme Fragen stellen. Josgat, Herr Temme, wenn du ins Internetcafé kamst, hast du den Halit gesehen. Wenn der nicht da war, mich. Wenn auch ich nicht da war, meine Frau. Nicht wahr? Zeuge, normalerweise ja. Sie kannten uns 3 sehr gut. Ich habe Sie als sehr nette Menschen empfunden und bin deshalb immer wieder gekommen. Du bist einer, der den Internetladen sehr gut kannte. Wie kann man das Internet einschalten? Wie bezahlt man die Gebühr? Ich wusste, wie ich mich einlogge, und ich wusste auch, was ich üblicherweise bezahlen musste. Herr Temme, Sie sind 1,87 Meter groß und der Tisch ist 70 Zentimeter hoch. Halit war 1,70 Meter groß, nur seine Beine waren unter dem Tisch. Haben Sie seinen Oberkörper nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Es tut mir leid, Temme, aber ich glaube Ihnen überhaupt nicht. Sie haben bei einer anderen Vernehmung gesagt, Sie seien immer nur 20 Minuten da gewesen. Aber Sie waren immer 2 Stunden da, 2-mal die Woche. Auch meine Frau hat sie gesehen. Ich war unterschiedlich lange da. Temme, haben Sie auch vergessen, dass Sie immer 2 Stunden da geblieben sind und ich Ihnen immer 2-mal Kaffee angeboten habe? Ohne Geld. Ich kann mich daran erinnern, dass Sie mir Tee oder Kaffee angeboten haben. Ein einziges Mal bist du mit einer Frau gekommen. Da warst du 1 Stunde da. Und zuletzt, als der Halit getötet wurde, da warst du 10 Minuten eingeloggt. Ich sage es nochmal, ich glaube dir überhaupt nicht, Temme.
Zeugin Eva Temme, Ehefrau von Andreas Temme. Götzl, es geht uns um ein Telefonat vom 28.04.2006 und um Erkenntnisse über das Mitführen einer Tüte. Um Ereignisse vom 6.04.2006, um den Tod des Herrn Josgat. Wissen Sie, ob sich Ihr Mann am 6.4. im Internetcafé aufgehalten hat? Zeugin. Ich weiß, dass er sich an dem Tag dort aufgehalten hat. Und das weiß ich zum größten Teil aus der Presse. Ich weiß nicht, ob er eine Plastiktüte, einen Koffer, einen Seesack oder irgendwas anderes dabei hatte. Haben Sie und Ihr Mann über das Thema Plastiktüte gesprochen? Nach 9 Jahren weiß ich das nicht mehr. Die Polizei hat von einer Plastiktüte gesprochen. Ich war hochschwanger. Ich war außer mir. Mein Mann hat mit mir niemals über eine Plastiktüte gesprochen. Er hat mir wohl gesagt, es wird nach einer Plastiktüte gesucht. Aber wir haben nicht wirklich ein Gespräch über eine Plastiktüte geführt. Was haben Sie von dem Telefonat noch in Erinnerung? Worum ging es? Ich weiß nicht mal, mit wem ich da telefoniert habe. Dann ist es wohl sinnvoll, Ihnen das Telefonat vorzuspielen. Anmerkung der Berichterstatterin: Es handelt sich um ein 2,5-stündiges Gespräch.
Minute 1,54 bis Minute 2,16 wird abgespielt. Ich kann das nicht leiden, wenn wir einkaufen gehen, dass er eine Plastiktüte in der Hand hat. Das sieht so assi aus. Er hat mir das mit der Plastiktüte erzählt und ich habe gesagt, ich hab's dir immer gesagt, nimm keine Plastiktüte mit. Lachen.
Vertreter der Nebenklage Josgat. Dieses im Telefonat erwähnte Gespräch mit Ihrem Mann über die Plastiktüte, hat es das so gegeben? Zeugin, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihm gesagt habe, wer Plastiktüten nimmt, ist verdächtig, nimm lieber einen Leinbeutel. Das war so eine Verballhornung. Ich hätte auch sagen können, wer Schokoladenpudding isst, ist verdächtig. Vertreter der Nebenklage Josgat hält vor, wenn man einkaufen geht. Zeugin, ich mochte einfach nicht, dass der Plastiktütenberg bei uns zu Hause größer wird. Vertreter der Nebenklage hält weiter vor. Nun hat er mir erzählt, dass die auf der Plastiktüte so rumgeritten sind. Hat es dieses Gespräch gegeben? Zeugin, das weiß ich nicht mehr. Da müssen Sie ihn fragen, ob er sich erinnert, dass ich so frech zu ihm war.
Zeuge Andreas Temme. Götzl. Es geht uns um Beweisthemen, die wir teilweise schon erörtert haben. Um die Frage, ob Sie eine Plastiktüte mitgeführt haben und ob Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz bereits vor dem Mord konkrete Kenntnisse über Tatort und Täter hatten. Was sagen Sie von sich aus dazu? Zeuge. Ich habe von meinem Besuch im Internetcafé bis zu dem Zeitpunkt, als ich es aus der Zeitung erfahren habe, keine Kenntnisse gehabt, dass sich dort irgendetwas ereignen soll. Ich hatte dort auch keine Plastiktüte bei mir. Götzl, haben Sie mit Ihrer Frau darüber gesprochen? Zeuge, im Laufe der Jahre sicher mehrmals, weil die Polizei das immer wieder angesprochen hatte. Es war ja dann auch Teil der Berichterstattung, dass die Polizei davon ausging, dass mangels gefundener Patronenhülsen eine Plastiktüte eine Rolle spielen müsse.
Zeuge Lutz Irrgang, von 1999 bis 2006 Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen. Götzl. Es geht uns heute um die Thematik Gespräche zwischen Ihnen und Herrn Temme, insbesondere um die Zeit nach dem 6.4.2006. Ich habe beim hessischen Innenministerium eine Aussagegenehmigung beantragt, die auch erteilt wurde. Einer Ihrer Mitarbeiter galt als Beschuldigter in einem Mordfall. Für Sie stellten sich doch da auch die Fragen, wie ist Ihr Mitarbeiter involviert? Welche Rolle spielt Ihr Haus? Zeuge. Mit Temmes Entlassung aus der U-Haft galt für ihn uneingeschränkt die Unschuldsvermutung. Der Mann wurde auch angehalten, sich in der Öffentlichkeit möglichst zurückzuhalten, nicht an die Presse zu gehen. Wir mussten versuchen, unsere Arbeit zu machen, unsere Quellen zu retten und niemanden zu verunsichern. Oberstaatsanwalt Weingarten. Hat es von Seiten der Aufsichtsbehörde oder aus dem parlamentarischen Raum Aufforderungen gegeben, Stellung zur Frage zu nehmen, ob es eine berufliche Veranlassung für Temme gegeben hat, am Tag des Mordes im Internetcafé zu sein? Zeuge, nein, das war nicht der Fall. Weingarten. Die Anwesenheit eines Verfassungsschützers am Tatort ist in der Öffentlichkeit mit hochgezogenen Augenbrauen wahrgenommen worden. Es scheint nicht plausibel, dass Sie nicht gefragt wurden, ob es nicht dienstliche Bezüge gab. Zeuge. Es hat uns alle ziemlich entsetzt intern, dass sich Herr Temme dort aufgehalten und vergnügt hat.
Zeuge Andreas Temme. Götzl. Kennen Sie Lutz Irrgang? Zeuge, Ja, sicher. Er war Direktor des Landesamtes für Verfassungsschutz. Haben Sie mit ihm mal über die Vorfälle gesprochen? Ich habe Herrn Irrgang nach meiner Festnahme noch einmal getroffen. Versuchen Sie es bitte so zu berichten, wie es abgelaufen ist. Ich habe nicht mehr viel parat. Ich versuche es mal. Ich denke, dass ich natürlich geäußert habe, dass ich die ganze Situation bedauere, in die ich nicht nur mich, sondern auch das Amt und Kollegen gebracht habe. Ich habe ihm versichert zur Tat, dass ich das nicht war. Götzl, wenn Sie sagen, Sie hätten versichert, dass ich das nicht war, was war damit gemeint? Zeuge, dass ich diese Morde selbstverständlich nicht begangen habe. Haben Sie mit Herrn Irrgang über den Aufenthalt in dem Café und das, was Sie erlebt und beobachtet haben, gesprochen? Soweit ich mich erinnern kann, nicht. Möglicherweise habe ich in meiner dienstlichen Erklärung den Ablauf geschildert. Götzl, ich muss schon nochmal nachfragen. War es Thema, was Sie da gesehen und erlebt haben? Zeuge, nach meinen Erinnerungen sicherlich nicht in Einzelheiten. Ich habe schon gesagt, dass ich ihm vermittelt habe, dass ich nicht der Täter bin.
Zeuge Gerald H., ehemaliger Geheimschutzbeauftragter des Verfassungsschutzes Hessen. Ich war verantwortlich für materielle und personelle Sicherheit des Landesamtes für Verfassungsschutz. In dieser Funktion bin ich beauftragt worden, Wünsche der Polizei und Antworten in dieser Sache zu sammeln und an die Polizei zurückzugeben. Bezüglich der Arbeit des Herrn Temme, damit hatte ich nichts zu tun. Ich war nur in puncto Geheimschutz interessiert. Götzl, was können Sie zum Telefonat mit Herrn Temme am 9.05.2006 sagen? Zeuge, als ich es hörte, war ich erstaunt, wie oft ich ihm gesagt habe, dass er bei der Wahrheit bleiben solle. Wir waren uns im Telefonat einig, der Polizei alles zu geben und mitzuteilen, was sie haben will. Götzl, es geht um den Satz, ich sage ja jedem, wenn er weiß, dass so etwas passiert, nicht vorbeifahren. Wie ist das zu verstehen? Zeuge, meine Äußerung bezieht sich auf die ganze Situation. Wenn man weiß, dass da ein Mord passiert war, dann sollte man nicht vorbeifahren. Man hätte auch sagen können, wenn ich gewusst hätte, was sich da ereignet, hätte ich einen großen Bogen um den Ort geschlagen. Das setzt doch voraus, dass der Betreffende weiß, dass dort etwas geschehen wird. Das war eine Eröffnungsklausel. Das kann ich von der Logik nicht nachvollziehen. Wenn jemand an einem Tatort gewesen ist, sich Schwierigkeiten ergeben, dann wäre ich, wenn ich das gewusst hätte, doch vorbeigefahren. Das ist, wie ich es so gemeint habe damals. Götzl, wenn er weiß, dass irgendwo so etwas passiert, das ist Präsens, das man auch als Futur deuten könnte, das, was passieren wird. Da ist nicht die Rede von der Vergangenheit. Zeuge, ich kann nur sagen, wie ich es gemeint hätte. Dann hätte er sich eben vieles erspart, aber so ist es halt passiert. Götzl, dass er sagt, er habe nichts mitbekommen von der Tat. Haben Sie das eigentlich hinterfragt? Zeuge, nein.
Zeuge Lutz Irrgang, ehemaliger Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen. Vertreter der Nebenklage Josgat. Vorhalt. Am 30.06.2006 hat Herr Gerald H., Geheimschutzbeauftragter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, alle Ersuchen der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Ich halte Ihnen das vor, weil Sie sagen, Sie hätten sich auf ausdrücklichen Wunsch der Ermittler zurückgehalten. Ein Mitarbeiter vom Landespolizeipräsidium hat festgehalten, es bestehe kein Interesse an sachfördernder Kooperation. Die eigene Geheimhaltung wird über die mögliche Aufklärung gestellt. Der Mitarbeiter war zutiefst frustriert, dass das Landesamt sich rausgehalten hat. Ist Ihnen diese Einschätzung irgendwann mal bekannt geworden? Zeuge? Dass es zunehmend zu einem Dissens kam, habe ich schon gespürt.
Götzl. Der Antrag, den Kriminalbeamten M. zu laden, zum Beweisantrag, dass Temme am 10.04.2006 nur kurz beim Verhör war, wird abgelehnt. Die Antragsteller verfolgen das Ziel, darzulegen, dass Angaben vom Zeugen Temme unglaubwürdig sind. Das Gericht aber sagt, die Angaben sind nach vorläufiger Würdigung glaubhaft. Die Tat wurde nach Überzeugung des Senats begangen, als der Zeuge Temme im Internet eingeloggt war und die Tat nicht beobachten konnte. Die fehlende Wahrnehmung des Opfers durch Temme ist nach Überzeugung des Senats plausibel und nachvollziehbar. Anhaltspunkte dafür, dass der Zeuge Temme Sachverhalte in der Hauptverhandlung lückenhaft geschildert hat, sind nicht vorhanden.
Anmerkung der Berichterstatterin. Der Senat gibt damit quasi eine Ehrenerklärung ab und erklärt Temme für glaubhaft.
Also ich war an dem Verhandlungstag persönlich im Gerichtssaal und ich kann mich noch erinnern, wie basserstaunt ich war, als diese Aussage kam, dass Temme, ausgerechnet Temme, für glaubhaft befunden wurde vom Gericht. Wir hatten immer den Eindruck, der Senat glaubt ihm kein Wort. Die Befragung war wirklich hart.
So, und jetzt ist die spannende Frage, hat er vielleicht trotzdem was gesehen? Ist ihm wirklich erst Tage später hinterher klar gewesen, dass er da an einem Tatort war? Da sind wir in einem Graubereich.
Also, dass er beim Verlassen des Internetcafés den sterbenden Halit Yozgat nicht gesehen haben will, das glaube ich nicht.
Ich habe nicht verstanden, warum das Gericht ohne Not ihm diesen Persilschein ausgestellt hat. Das hätte das Gericht nicht tun müssen.
Wenn das Gericht jetzt aber ihn für unglaubwürdig erklärt hätte, dann wären ja Zweifel an der alleinigen Täterschaft von Mundlos und Böhnhardt in Kassel geblieben und damit auch Zweifel an dieser Gesamtthese vom selbstständig mordenden Trio. Diese These, die durfte ja nicht fallen im Prozess.
Man kann zu der These kommen, okay, die wollten das Fass irgendwie zumachen, weil natürlich die Nebenklage extrem dahinterher war, diese Frage zu klären und die Verfassungsschutzbehörden auch unter Druck zu setzen. Man muss ja wissen, dass im Land Hessen das ein Riesenthema nach wie vor ist. Was ist mit den Temme-Akten, die dann erstmal vor 120 Jahren und inzwischen wurde es runtergesetzt, auf 40 Jahre gesperrt waren für die Öffentlichkeit?
Das Gericht, dem es ja auch immer sehr, sehr stark um Revisionssicherheit ging, darum bloß keine Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Revision hier zuzulassen, das Gericht hat hier in der Causa Temme einfach mal den ganz sicheren Weg gewählt und gesagt, der ist glaubhaft, basta. Man hat passend gemacht, was aus meiner Sicht nicht passte. Schade.
Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 15. Beweisaufnahme Andreas Temme.